Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Jetzt reden wir hier über einen Umweltthriller, der im hohen Norden Russlands spielt, aber gleichzeitig auch in Afrika und in einem spirituellen Raum. Meditation spielt da eine Rolle, aber auch Handgranaten. Es gibt Action, es gibt Märchenhaftes. In dem Roman Frau des Himmels und der Stürme von Wilfried Ndzondi. Er wurde 1968 im Kongo geboren. Aufgewachsen ist er bei Paris und dann hat er 25 Jahre lang in Berlin gelebt. Inzwischen ist er wieder in Frankreich zu Hause, aber gerade ist er für eine Lesereise in Deutschland und ich habe vor seiner Berliner Buchpremiere mit ihm gesprochen. Wilfried Ndzondi, seien Sie willkommen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Ich habe ein Video mit Ihnen gesehen, vor einiger Zeit aufgenommen, da sagen Sie, eigentlich bin ich immer noch Berliner, weil 25 Jahre in Berlin, das ist ja auch eine lange Zeit, jetzt wo Sie gerade wieder zurückgekommen sind, fühlt sich das immer noch nach zu Hause an?
Ja klar, ja, also sobald ich in Berlin bin, also gerade hier in Schöneberg, also bin ich ja zu Hause, ja, doch, doch, ja, es sind viele Erinnerungen und Gefühle, also meine Kinder sind auch hier und so, doch, doch, es ist... ein bisschen Heimat, also wenn es sowas überhaupt gibt.
Und haben Sie hier begonnen zu schreiben? Sind Sie hier in Berlin Schriftsteller geworden?
Also ich bin hier in Berlin Schriftsteller geworden, aber mit dem Schreiben habe ich im Vorort von Paris angefangen, als ich irgendwie 15, 16 war. Ja, das ist vor fast 40 Jahren. Oh je.
Sieht man Ihnen nicht an.
Ja, dankeschön, ich komme wieder.
Man konnte auf Deutsch bisher Ihren Debütroman Das Herz der Leopardenkinder lesen. In einer Kritik habe ich gesehen, wurde das Buch als literarische Sensation eingeschätzt hier auf dem deutschen Markt. Jetzt hat Ihr neuer Roman einen Clou, der gleich im Klappentext enthüllt wird. Und das ist dieser ganz im Norden Russlands, wo der Roman zum großen Teil spielt. Da entdeckt ein Mann aus einem Nomadenvolk ein sehr altes Grab da im Permafrostboden. Das muss mehr als 10.000 Jahre alt sein. Und in diesem Grab liegt eine Frau mit prächtigen Grabbeigaben, sieht aus wie eine Königin, die da bestattet wurde. Und das Überraschendste ist aber, diese Frau hat schwarze Haut. Sie wird dann später auch die Afrikanerin aus der Arktis genannt. Wie ist Ihnen denn ein Grab dort in Nordrussland mit einer schwarzen Königin drin in den Sinn gekommen?
Also es ist so, dass ich glaube, im Jahr 2017 hat man menschliche DNA in Dänemark gefunden, also 8000 Jahre alt, und das war eine Frau mit dunkler Haut und hellen Augen. Das ist das Phänotyp der Europäer gewesen bis vor 8000, 6000 Jahren. Also die wenigsten wissen das, aber das ist so, das ist wissenschaftlich bewiesen worden, also hier in Leipzig. Bei den Paläogenetikern. So. Ich habe mir nur so vorgestellt, dass aus diesem DNA eine richtige Frau zu erfinden und ganz oben im Norden. Weil also ganz oben im Norden, es ist interessant, weil also durch die Klimakatastrophe der Permafrostboden lässt nach und man kommt näher ran an Mammuts und so weiter, aber auch an Erdgas und Erdöl und also die Spannungen um die Umwelt ist da sehr irgendwie brisant und akut.
So. Und der Permafrostboden gibt frei, auch was an Geschichte dort konserviert ist. Eben die Mammuts, aber vielleicht auch eine schwarze Königin. Und wenn ich überraschend sage, das stimmt natürlich nur auf der einen Seite, weil man könnte ja auch sagen, menschheitsgeschichtlich gesehen, Sie haben das schon angesprochen, ja, mit den schwarzen Europäern vor 8000 Jahren. Menschheitsgeschichtlich gesehen sind wir ja alle Kinder von Afrikanerinnen, weil ja unsere Säugetierart Homo sapiens ja in Afrika entstanden ist. War das auch ein Hintergrund für diese Idee von Ihnen?
Ja klar, weil also diese Geschichte kennen wir erst seit kurzem. Und es ist ganz wichtig, weil sie bringt uns dazu zu verstehen, dass wir umdenken müssen. Und gerade was irgendwie die Klimakatastrophe und den Umweltschutz, wenn es darum geht, müssen wir akzeptieren, dass wir umdenken müssen. Und zwar schnell. Deshalb fand ich das interessant zu erwähnen, dass eben es ist möglich, eine Frau mit dunkler Haut in Europa und warum nicht so weit im Norden zu finden eines Tages, das wissen wir nicht. Aber es ist möglich.
Sie beschreiben in dem Roman dann auch die Natur da im Norden, die Vögel, die da unterwegs sind, wie die Landschaft aussieht, wie das Licht ist, wie der Wind sich anfühlt. Ich hatte den Eindruck, Sie müssen da schon mal dort gewesen sein, da ganz im Norden auf der Jamal-Halbinsel am Arktischen Ozean. Waren Sie mal da?
Ich war schon mal in der Sibirien, aber nie so weit im Norden. Mhm. Es ist auch für mich also in meiner Literatur interessant, wie zu beschreiben Landschaften, die ich nicht kenne. Aha. Weil da muss ich ganz viel arbeiten, damit es glaubwürdiger wird. Also ich beschreibe jetzt nicht so direkt die Landschaften, sondern ich beschreibe, wie die Leute diese Landschaften empfinden. Also das finde ich viel interessanter, also wie die Sinne reagieren der Landschaft gegenüber.
Und vor allem beschreiben Sie das anhand einer Person. Das ist der Mann, der auch die ganze Handlung des Romans in Gang bringt, der dieses Grab entdeckt. Das ist ein Schamane aus dem Volk der Nenzen, die dort auf der Jamal-Halbinsel leben. Numen heißt dieser Schamane. Warum haben Sie einen Schamanen zu einer der Hauptfiguren Ihres Romans gemacht?
Der Schamane ist sehr wichtig, weil ich denke, dass in diesen Debatten um Umweltschutz, Klimakatastrophe, es fehlt Spiritualität. Das heißt, es fehlt eine Überlegung darüber, wo ist der Sinn? Also wir denken viel darüber nach, was wir machen sollen oder könnten. Und die Spiritualität bringt einfach etwas Ruhe und bringt uns dazu, zuerst uns Fragen zu stellen. Was ist der Sinn von dessen, was wir zu machen haben? Und das fehlt massiv, finde ich. Und die Spiritualität der Schamanen bringt auch viele Ruhe, viele Entspannung. Es geht nicht um Konflikt, es geht nicht um materiell, es geht um was anderes, etwas, weiß nicht, also etwas Philosophisches, Metaphysisches. Und das fehlt, finde ich.
Und als ich Ihren Roman gelesen habe und mir diese spirituelle Ebene auch auffiel, die sehr wichtig ist und sich stark durchzieht durch das ganze Buch, musste ich an ein anderes Gespräch denken, das ich hier geführt habe für Deutschlandfunk Kultur. Wir hatten letztens den senegalesischen Schriftsteller Felwin Sarr zu Gast, ja, auch für ein Gespräch über seinen Roman Die Orte, an denen meine Träume wohnen. Und in dem Roman geht es auch um Spiritualität sehr stark und vor allem auch in dieser Dimension. Es geht um eine spirituelle Verbindung zwischen Afrika und Europa. Das erzählt er anhand eines Brüderpaares, das im Senegal und in Frankreich lebt. Und ich fand so interessant, dass Sie in Ihrem Buch auch so eine Verbindung aufbauen zwischen Afrika und dem Norden Europas. Sie machen das vor allem auch über die Figur des Silver, über den haben wir noch nicht gesprochen. Der stammt ursprünglich aus dem Kongo, ist auch in Frankreich groß geworden. Können Sie uns vielleicht etwas beschreiben, wie dieser Silver von Afrika aus, von Angola aus in Verbindung steht mit dieser schwarzen Frau im Permafrostboden in der Arktis?
Also der Silver ist ganz enttäuscht worden von seinem Berufsleben. Er hat für eine Versicherung gearbeitet und sah darin keinen Sinn. Und hatte dann einen Burnout. Er war in der Psychiatrie und er ist auf der Suche nach einem Sinn. Und dann denkt er, okay, vielleicht wenn ich zu meinen Vorfahren oder ins Land meines Vorfahren fahre, vielleicht werde ich dort irgendeine Antwort bekommen. Und ich werde auch nicht alles erzählen, was ihm passiert, aber da entdeckt er ein Grab von einer alten Königin vom Kongo und irgendwie entsteht dann eine Verbindung mit der Königin vom Norden. Nur es ist mir wichtig, also dass meine Protagonisten etwas Komplexes sind. Das heißt, bei dem Silver kann man einfach nur denken, dass er nicht richtig tickt, dass er einfach unter psychologische Probleme leidet. Er hat Visionen und so. Man kann es wahrnehmen und man kann auch denken, nee, also der spinnt einfach nur.
Aber er führt ein Leben auch in einer anderen Dimension, als einem so alltäglich und rationalistisch zugänglich ist. Um nochmal auf Felwin Sarr zurückzukommen, der hat in dem Gespräch hier mit uns auch gesagt, dass diese spirituelle Verbindung zwischen Afrika und Europa, für ihn sei das auch eine Form der menschlichen Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit zwischen den beiden Kontinenten. Würden Sie das für Ihren Roman auch so sagen, dass diese Brücke, die Sie aufbauen zwischen Afrika und dem Norden und Europa auch so, was hat von so einer Brüderlichkeit?
Also diese mögliche Brüderlichkeit geht noch weiter, weil also die Cosima, die halb Deutsche, halb Japanerin ist.
Eine weitere Hauptfigur.
Also sie bringt die Brüderlichkeit vom Osten jetzt, von Asien. Ich denke, dass es eine, also Brüderlichkeit, es gibt eine starke Verbindung zwischen allen menschlichen Wesen. Das beweisen auch Genetiker. Mhm. Keiner von uns weiß genau, wo er kommt. Dafür muss man diese genetische Analysen machen. Ich habe einen guten Freund, einen Schriftsteller aus der Elfenbeinküste, und der sehr dunkel ist, also von der Haut her, und er hat diese Analyse machen lassen. Er ist 30% Däne. Und das kann man nicht, überhaupt nicht ansehen. Mhm, so, und das ist wirklich spannend. Mhm. Also es gibt diese spirituelle Verbindung, auch diese genetische Verbindung.
Jetzt ist das aber jetzt ja keine reine Utopie der Brüderlichkeit. Ich habe auch gesagt, es ist auch ein Thriller, dieser Roman. Ja. Es gibt auch Konflikte, es gibt auch Spannungen. Und dafür steht dann auf der anderen Seite vor allem Sergei. Das ist ein russischer Erdgasmanager, ein skrupelloser Typ mit engen Verbindungen zur russischen Mafia. In diesem Gebiet, auf dieser Halbinsel, ich habe auch gelesen, dass sich dort einige der größten Erdgasvorkommen der Welt befinden unter dieser Jamal-Halbinsel. Und das bis zu 90% der russischen Gasvorräte dort liegen, die durch den Staatskonzern Gazprom ausgebeutet werden. Und so wie Sie diese Erdgasausbeutung beschreiben, beziehungsweise wie sie auch bevorzustehen droht dort in diesem Gebiet, ja, ist das ein buchstäblicher Akt der Gewalt gegen die Natur und die Traditionen der Menschen dort, oder?
Das ist die Komplexität der Situation, denn wir brauchen Erdgas, wir brauchen Erdöl. Also wir müssen auch die Natur schützen. Und das sind ganz starke Widersprüche. Der Sergej ist skrupellos, weil der Kapitalismus skrupellos ist. Also im Kapitalismus geht es darum, zu gewinnen oder zu verlieren. Es geht nicht um Moral, es geht nicht um Ethik. Weil wir brauchen Industrie. Also ich möchte nicht irgendwie im Wald oder am Rande des Ozeans in einem Zelt leben. Nur ich denke, also mir geht es darum zu sagen, okay, wir brauchen ein Gleichgewicht von diesen ganzen Sachen. Spiritualität, Industrie, Wissenschaft, Anthropologie, das Ganze müsste ein Gleichgewicht finden.
Sie haben den Roman ja 2021 in Frankreich veröffentlicht, also vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Es ist ja seitdem, gab es ja große Bemühungen, die europäische Abhängigkeit vom russischen Erdgas und Erdöl zu verringern. Jetzt, da Sie ja eben auch darüber geschrieben haben, über diese Ausbeutung des Erdgases da in Russland, an dem wir ja so lange, also gerade auch in Deutschland, gehangen haben. Wie schauen Sie auf diese Anstrengung, die Abhängigkeit davon zu verringern?
Also das ist jetzt notwendig aufgrund des Krieges. Ne? Mir ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir nachdenken müssen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, nachzudenken, was wir wollen. Mein Roman ist ein Umwelttriller, aber es ist auch so ein Aufruf zum Nachdenken.
Ein Umweltthriller, ein Aufruf zum Nachdenken, ein spiritueller Roman. Und es ist aber auch ein Märchen. Es hat auch stark märchenhafte Züge, dieses Buch. Und das ist ja eine interessante Mischung. Also gerade dieses Thrillerhafte, auch das Actionhafte und das Märchen. Wie ist diese Mischung entstanden?
Ein Märchen, ja, weil also man muss nicht alles glauben, was ich da drin schreibe. Ja, es muss etwas Geheimnisvolles bleiben. Also man kann daran zweifeln, dass diese Frau im Grab überhaupt existiert hat. Der Schaman sagt, er hätte sie entdeckt, aber außer ihm hat sie keiner gesehen. Märchenhaft ist mir sehr wichtig, weil man soll immer zweifeln können. Und ich möchte, dass die Leserin, dass die Leser, wenn er sie das Buch liest, dass er sie immer wieder zweifeln kann. Vielleicht ist es nur ein Märchen, vielleicht ist es aber auch wahr. Die Fähigkeit zu zweifeln ist sehr fruchtbar, finde ich, für das Nachdenken.
Ein Buch zum Zweifeln und zum Nachdenken und um sich mitreißen zu lassen. Der Roman Frau des Himmels und der Stürme von Wilfried Nsondem. Übersetzt wurde er von Brigitte Große. Erschienen ist er im Kopf und Kragen Verlag mit 260 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Ich danke Ihnen für den Besuch und wünsche Ihnen noch eine sehr interessante Lesereise in Deutschland. Sie haben noch Stationen vor sich in Stuttgart, Karlsruhe, Bonn, Mainz, München, weiteren Städten. Also noch viele Begegnungen. Ja. Haben Sie eine gute Zeit dabei.
Ja, ich hoffe, mein Deutsch wird im Laufe der Lesereise besser.
Ganz bestimmt.
Danke.
Danke. Mit der Bahn zu fahren, das ist toll, wenn es einigermaßen klappt. Es gibt Länder, in denen das tatsächlich funktioniert. Und dann gibt's das Autoland Deutschland. Hier kann ja jeder, der mal Bahn fährt, natürlich Geschichten erzählen von Verspätungen und ausgefallenen Klimaanlagen und Zügen und verrotteten Bahnhöfen und so weiter. Jetzt gibt es ein Hörbuch mit Bahngeschichten von einer Truppe prominenter Comedians. Horst Evers ist dabei, Cordula Stratmann, Dietmar Wischmeier und andere. Komische Geschichten, verspricht der Verlag. Und wir haben unseren besten Mann für so einen Stoff an das Hörbuch gesetzt, Georg Gruber, denn der hört viele Hörbücher und er fährt selbst sehr viel mit der Bahn.
Bei allem, was schief läuft, so ein Hörbuch hat die Bahn nicht verdient. Dabei verspricht die erste der 10 Geschichten noch gute Unterhaltung. Horst Evers erzählt sehr humorvoll von einem Mitreisenden, der ihn ohne Unterlass zutextet.
Der Rhythmus seiner Sprache fasziniert mich. Ein Leben in Ausrufezeichen. Warum eigentlich nicht? Die gefühlte Lebensqualität erhöht es wahrscheinlich schon. Werden doch so vermutlich selbst die profansten Dinge und Neuigkeiten zum Ereignis. Oh, Frühstück! Wie schön! Ich habe Hunger! Das trifft sich gut. Vielleicht ein Ei? Ja, ein Ei! Das esse ich doch häufig gern. Das schmeckt mir. Lecker! Das muss ich später meinem Kollegen erzählen. Auf Arbeit! Ich habe einen Kollegen, der wird staunen, wenn ich ihm von meinem Ei erzähle.
Doch sonst ist in dieser Produktion vieles platt, ohne besonderen Witz oder Charme. Da kann jemand kein Erste-Klasse-Update buchen, da fällt die Klimaanlage aus, da gibt es Verspätungen. Alles schon selbst erfahren und erlitten. Die Geschichte, die der Schriftsteller Stefan Schwarz erzählt, ist dann aber wiederum zu skurril, um wirklich lustig zu sein. Da irrt sich eine Stripperin im Abteil und landet nicht wie geplant beim Junggesellenabschied, sondern bei einer Gruppe von Förstern.
Sie zog den Rock wieder hoch und schaute obenrum schon noch sehr frei nach draußen auf die Abteilnummer. Eine Mutter mit einem daraufhin länger erklärungshungrigen Knaben ging vorbei. »Ist das nicht Wagen 23?« fragte die Stripperin, wieder zurück im Abteil. »Veränderte Wagenreihung«, meinte der Altförster.
Das klingt dann doch ziemlich nach Altherrenfantasie. Zumindest wird in einer der ohne Musiken aneinandergereihten Episoden durch die Kabarettistin Christine Preyon geklärt, wer schuld ist an dem desaströsen Zustand der Bahn.
Es ist ja nicht die Bahn, die blöd ist. Es ist die Bahnpolitik. Es ist der Bullshit, der erzählt wird von Nachhaltigkeit und grünem Wachstum. Und dann gibt es Tankrabatte für Autofahrer und Preissteigerungen für Bahntickets. Und das ist alles so verlogen, das immer gleiche neoliberale Gewäsch.
Rund 2,5 Stunden lang ist dieses Hörbuch und zu viel davon ist richtiggehend langweilig. So wie die Geschichte von Renate Bergmann über einen Rentner, der aus Versehen sein Rad in der Bahn mit dem von 2 Frauen zusammenschließt und auf dem Klo verschwindet.
Schadenersatz! Wer das war, den werden wir verklagen. Nötigung! Wo ist denn überhaupt der Schaffner? All solche Sachen hörte man immer wieder.
Unfreiwillig benennt Cordula Stratmann das Grundproblem der gesamten Produktion.
Seid ihr verrückt? Was soll ich denn jetzt für einen Text über die Deutsche Bahn schreiben? Einen, wie ihn nicht eh schon seit Jahren unzählige KolumnistInnen, AutorInnen sowie restliche TextverfasserInnen wöchentlich in steter Wiederholung und so unneu, wie etwas nur sein kann, in die Tasten hämmern. Ich kann dem Thema Deutsche Bahn auch großräumig nichts Neues hinzufügen.
Sie versucht es dann aber doch, leider. Am Ende des Hörbuchs dann eine Überraschung. Dennis Gastmann erzählt von einer Reise an den Aralsee, 20 Stunden in einem alten Zug aus sowjetischen Zeiten. Doch er beklagt sich nicht, sondern interessiert sich für die Menschen, die ihn, den Fremden, auf der Fahrt großzügig aufnehmen.
Man stelle sich einen beliebigen Zug vor, der durch Deutschland rollt, und setze einen einsamen Karakalpaken dort hinein, dessen Sprache niemand versteht. Wer würde sein Essen mit ihm teilen? Oder ihm gar seine Tochter zur Frau anbieten? Neben der Korruption hatte augenscheinlich auch die Solidarität den Sozialismus überlebt.
Eine schöne Geschichte. Eigentlich fast zu schön für dieses Hörbuch. Eine Geschichte, die Lust macht aufs Bahnfahren und die Menschen in den Zügen.
Immerhin eine gute Geschichte, Sie haben es gehört, aber ansonsten ja eher eine Warnung vor dem Hörbuch und sie bewegt sich doch, Bahngeschichten von Horst Evers, Cordula Stratmann und anderen. Im Argon Verlag ist dieses Hörbuch erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Jetzt stellen wir Ihnen hier den neuen Roman oder einen neuen Roman von Lars Werner vor. Der wurde 1988 in Dresden geboren. Lars Werner schreibt vor allem für das Theater. Seine Stücke wurden unter anderem gezeigt an Theatern in Münster, Berlin, Braunschweig oder auch bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen. Und sein Roman heißt Zwischen den Dörfern auf 100. Das hat der Kritiker Simon Sahner für uns gelesen. Guten Tag, Herr Sahner.
Guten Tag, hallo.
Zwischen den Dörfern auf 100. Denke ich erstmal an riskantes Fahrverhalten auf Landstraßen auf dem Lande. Was ist denn hier bei dem Roman damit gemeint?
Das ging mir am Anfang auch so und es wird auch das ein oder andere Mal schnell gefahren zwischen Dörfern auf Landstraßen, aber hier trifft dann doch eher eine metaphorische Bedeutung zu, und zwar in dem Sinne, dass zwischen dem ruhigen und vielleicht auch stehengebliebenen Leben in den Dörfern in Sachsen jugendliche Subkulturen versuchen, ihre Räume und ihr Leben zu finden. Und es geht also um den Ausbruch aus diesem bedrückenden, zurückgelassenen, kleinstädtischen Umfeld. Und zwischen den Dörfern spielt dann eben sozusagen sich das Leben ab. Der ganze Roman spielt in einem Umfeld, das in den letzten Jahren literarisch häufiger bearbeitet wurde, Mitte der 2000er Jahre, um genau zu sein im Jahr 2006, im Jahr der Fußball-WM in Deutschland und hier aber ganz besonders in ostdeutschen Bundesländern, vor allem in kleinen Städten und Dörfern, in denen Lebensträume nicht erfüllt worden sind und in denen Neonazis Jagd auf nicht weiße Menschen und Punks machen und wo eben eine Jugend versucht, ihren Raum zu finden sozusagen.
Und diese Fußball-WM 2006, das war ja, was auch Sommermärchen und so weiter genannt wurde, spielt das dann eine Rolle für die Jugend dort auf dem Dorf?
Das spielt eine sehr große Rolle, allerdings eben nicht als Sommermärchen, sondern für den 16-jährigen Erzähler Benny und sein Umfeld ist diese Fußball-WM und der jetzt offen gelebte Nationalstolz eher ein Zeichen dafür, dass sich etwas gegen sie verändert. Es ist also nicht einfach reine Fußballbegeisterung, die sie spüren, sondern sie spüren, dass sich ein aggressiver Nationalismus wieder an die Öffentlichkeit traut. Und das deckt sich auch mit den Erfahrungen, die sie machen. Ich habe eben schon gesagt, sie werden von Neonazis gejagt oder auch linke Partys werden von der Polizei gestürmt. Und das ist dann schon einer der interessantesten Aspekte dieses Romans, dass dieser Sommer eben nicht als die Welt zu Gast bei Freunden erzählt wird, sondern ganz dezidiert mit einer unangenehmen nationalistischen Stimmung aufgeladen ist.
Und es geht vor allem, wenn ich Sie richtig verstehe, um die Erfahrung junger Menschen in diesem linken Milieu, die sich gegen eine feindselige Umwelt zu behaupten versuchen?
Ja, ganz genau, und eben mit besonderem Fokus auf eine ostdeutsche Perspektive und genauer noch auf Dresden und das Umland. Und wir haben in den letzten Jahren ab und zu mal diese Debatte oder diese Gespräche über die sogenannten Baseballschlägerjahre, also über Gewalterfahrungen vor allem in ostdeutschen Bundesländern in den späten 90er und frühen 2000er Jahren gehabt. Und da fügt sich auch dieser Roman ein. Und das Besondere ist hier aber, denke ich, noch, dass es eben nicht nur um die Kleinstadt geht, sondern diese Jugend kommt aus der Kleinstadt in die große Stadt nach Dresden und wird auch dort mit rechter Gewalt konfrontiert. Das heißt, Gewalt ist hier nicht einfach ein Phänomen ländlicher Regionen, sondern Lars Werner beschreibt das als ostdeutsches Problem und auch als Produkt des untergegangenen Staates der DDR und seiner Gesellschaft. Das wird allerdings nicht so ganz auserzählt oder erklärt, aber das lässt die Form des Romans dann auch nicht so ganz zu.
Apropos Form, ich habe ja schon gesagt, Lars Werner kommt vom Theater als Schreibender. Es ist manchmal so, dass so Theaterautorinnen, Autoren, wenn sie dann auf Romane kommen, dann gerne mit den Mitteln des Theaters erzählen. Also sehr dialogisch, was toll sein kann. Wie ist das bei Lars Werner? Also welche Mittel, welche Form hat er gefunden für den Roman?
Also das kann man vorneweg schon sagen. Er schreibt sehr gute Dialoge und das ist auch ein sehr gesprächslastiger Roman, könnte man sagen. Aber ich glaube, was diesen Roman vor allem prägt, ist ein sehr klarer Fokus in einer sehr subjektiven Perspektive. Also der Roman wird die ganze Zeit im Präsens erzählt, in der Gegenwartsform und auch nur aus der Perspektive des Ich-Erzählers, der eben 15, 16 Jahre alt ist. Und dadurch ist das auch in gewisser Weise ein klassischer Coming-of-Age-Roman mit den üblichen Selbstfindungsthemen zu Sexualität, Identität, Lebenssinn. Wir lesen viele Partygeschichten, es wird viel rumgehangen, viel jugendliches Leben. Das ist formal gesehen dann auch nichts Besonderes. Und erst durch diesen Hintergrund wird der Roman dann eben spannend. Und der kann dann aber, und das ist dann das Problem von dieser Form, auch nicht richtig analysiert werden, weil wenn alles im Moment erzählt wird von einem 15-, 16-Jährigen, dann fehlt so ein bisschen die Reflexionsebene, die das alles einordnen könnte. Aber da helfen dann vielleicht andere Bücher über diese Zeit und dieses Milieu, die auch in den letzten Jahren oder Monaten erschienen sind.
Der Roman von Lars Werner heißt Zwischen den Dörfern auf 100. Im Albino Verlag ist er erschienen mit 250 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Besten Dank an Simon Sahner. Sie haben es vorhin vielleicht in unseren Nachrichten gehört, hier auf Deutschlandfunk Kultur. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, der hat gerade eindringlich auf die Gefährdung queerer Menschen in vielen Ländern hingewiesen, vor dem Hintergrund der aktuellen Asylrechtsverschärfung der Europäischen Union. Es gibt auch hier bei uns im Land scharfe Debatten um das Thema Queerness. Gerade gibt es Auseinandersetzungen um eine geplante Lesung mit Drag Queens für Kinder ab 4. In München soll die stattfinden, in der Stadtbibliothek Bogenhausen. Für morgen Nachmittag ist die Lesung geplant unter dem Titel Wir lesen euch die Welt, wie sie euch gefällt. Drag-Lesung für Kinder. Die AfD hat eine Demonstration gegen diese Lesung angekündigt. Es soll aber auch auf der anderen Seite eine Solidaritätskundgebung des Vereins München ist bunt geben. Morgen Nachmittag auf dem Münchner Rosenkavalierplatz. Und wir werden das hier natürlich weiter verfolgen.
Straßenkritik.
Hi, mein Name ist Katrin, ich komme aus Köln und zuletzt habe ich das Buch von Edouard Louis, Anleitung, ein anderer zu sein, gelesen. Da geht es um einen Jungen, der in der nordfranzösischen Provinz aufwächst und immer den Traum hat, Schriftsteller zu werden und ja, aus sehr einfachen, armen Verhältnissen kommt und wie er sich so hin zu jemand anderem entwickelt und wie er am Ende sein Leben gestaltet. Also es ist nicht nur blumig, sondern auch ja, selbstkritisch. Was mich fasziniert hat, ist wirklich diese sehr starke Selbstreflexion und dieses mit sich selbst ins Gericht gehen und da auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
In Köln liest Katrin das Buch Anleitung, ein anderer zu werden von Edouard Louis. Das ist in einer Übersetzung von Sonja Fink erschienen im Aufbau Verlag. No one is an island. Niemand ist eine Insel. Das ist das Motto des internationalen Poesiefestivals, das gerade in Berlin gestartet ist. 120 Dichterinnen und Dichter aus 30 Ländern sind dort zusammengekommen beim größten europäischen Poesiefestival, wie es heißt. Und für uns hat sich mein Kollege jetzt 3 Tage Poesie und Nächte um die Ohren geschlagen. Sieht aber vergleichsweise frisch aus.
Das ist sehr freundlich, danke.
Also niemand ist eine Insel ist ein schönes Motto, ist aber auch ein sehr bekanntes Motto. Man könnte auch sagen, es ist ein bisschen eine Plattitüde. Was soll das als Motto für so ein Festival?
Ja, gute Frage. Also man muss vielleicht erstmal wissen, dass sich dahinter verbirgt ein Zitat vom britischen Dichter John Donne's No Man is an Island aus dem 17. Jahrhundert, also schon sehr lange her. Ich habe am Rande des Festivals mit der neuen Leiterin gesprochen, Katharina Schultens. Und die hat mir gesagt, also das Motto ist nicht als programmatische Vorgabe zu verstehen, sondern vielmehr als ein Gesprächsangebot, zu dem man sich dann äußern kann. Wo die Reise hingeht mit diesem neuen Festival und auch mit diesem etwas offenen Motto, das kann man schon erkennen, wenn man das Magazin aufschlägt, was erschienen ist. Da schreibt die Festivalchefin Katharina Schultens, dass das Kuratieren die Ausübung einer Machtposition sei. Und sie den Geist des Festivals gar nicht vorher deuten will und deswegen auf eine Einführung verzichtet. Also da kann man schon ein bisschen sehen, das ist alles sehr offen. Bei der Eröffnung am Freitagabend mit der Nacht der Poesie, die ging ja bis Mitternacht im großen Saal der Akademie der Künste, da gab es keine Eröffnungsansprache, es gab keine Moderation. Das war also schon so ein bisschen ungewöhnlich, sage ich mal.
Also auch die, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auch die Festivalchefin und die Chefkuratorin ist keine Insel, die selbstherrlich ein ganzes Programm stemmen kann. So würde ich mir jetzt das Motto mit übersetzen. Sie haben jetzt diesen großen Aufschlag, der am Anfang des Festivals stand, angesprochen. Weltklang nach der Poesie. Das ist ja oft auch so ein Vorgeschmack auf das ganze Festival. Was gab es denn da zu hören?
Ja, absolut. Das ist ein Vorgeschmack. Auch in den vergangenen Jahren wusste man immer, mit dem Weltklang fängt das
große Dinge an. Also das öffnet dann die Tore. Und auch in diesem Jahr war die Nacht der Poesie sehr vielstimmig. Im Übrigen, das ist auch ganz interessant, das Publikum als solches ist eben auch extrem vielfältig. Also da hat man wirklich vom Oberstudienrat bis zum queeren Hipster, also jeden jede Person, die man sich so vorstellen kann. Auf der Bühne 8 Dichterinnen und Dichter aus 8 Ländern in 5 verschiedenen Sprachen. Und das ist also sehr vielstimmig. Um die Texte dann mitzuverfolgen, kriegt man eine Taschenlampe in die Hand gedrückt und einen Reader, um jetzt vielleicht einen Eindruck von der Vielfalt dieser Gedichte zu bekommen. Können wir vielleicht mal in 2 Lesungen reinhören. Zunächst ist da der Dresdner Theologe und Dichter Christian Lehnert. Der gab in seinen Texten Lebewesen eine Stimme, die es bisher wohl eher selten in die Poesie geschafft haben, nämlich zum Beispiel Plankton und Blaualgen oder Tiefenbakterien, die bei 100 Grad in der Erdkruste leben, wusste ich auch nicht. Und ein Stück von ihm ging über das Kolibakterium. Da hören wir vielleicht mal gerade rein.
So warm sind Raum und Zeit, Gefäß, das für mich lebt, mich birgt und dorthin trägt, wo Nahrung mich umschwebt.
Ein Kolibakterium im Gedicht bei Christian Lehnert, so klingt da Gegenwartslyrik bei ihm. Die zweite Lesung, die Sie besonders beeindruckt hat, was war das?
Ja, da habe ich mir was ausgesucht, was wirklich so sehr im Gegensatz zu Christian Lehnert steht. Das ist eine tamilische Dichterin und Aktivistin namens Mena Kandasamy, die gegen das Kastensystem und gegen das Patriarchat und die staatliche Zensur in Indien anschreibt. Also da ist durchaus auch so ein aktivistischer Ansatz mit drin. Ein Gedicht von ihr handelt von 2 ihrer Dichterfreunde, die wegen ihrer Arbeit in Haft gekommen sind. Und vielleicht hören wir da noch mal kurz rein.
Tomorrow someone will arrest you and will say the evidence is there was some problematic book in your house. Tomorrow someone will arrest you and your friends will see on TV the media calling you terrorist because the police do.
Ja, also Mena Kandasamy sagt eben, morgen wird dich jemand verhaften und wird sagen, dass der Beweis für die Festnahme irgendein problematisches Buch in deinem Haus war. Morgen wird dich jemand verhaften und deine Freundinnen werden im Fernsehen sehen, wie die Medien von dir als Terroristin sprechen, weil die Polizei es tut.
Das waren ja 2 Beispiele, die auf ihre Weise jeweils sehr konkret waren. Ja, das eine wissenschaftlich, biologisch, das andere jetzt politisch, aktivistisch. Wie ist das beim Gesamtprogramm des Festivals? Hat das auch so einen konkreten und vielleicht auch politischen Einschlag?
Das ist eine wichtige Frage, die ich im Übrigen auch der Leiterin Katharina Schultens gestellt habe. Ich habe mit ihr am Rande des Festivals gesprochen am Freitag. Und sie meinte, das Planungsteam habe also nicht konkret nach politischen Themen gesucht, sei aber beim Kuratieren gar nicht drum herum gekommen, politische Themen mit reinzunehmen, weil eben in der Gegenwartslyrik es sehr politisch zugeht. Da sind so Themen wie Sexismus, Krieg oder Diskriminierung sehr präsent. Das bildet sich dann letzten Endes auch im Programm des Festivals ab. Es gibt 3 thematische Schwerpunkte: Gewalt, Identität und Mutterschaft. Das sind natürlich sehr politische Themen oder die können auf jeden Fall sehr politisch betrachtet werden. Aber man darf nicht vergessen, gute Poesie kann dann auch so über solche Themen schreiben, dass die Sprache und eben nicht die Politik im Vordergrund steht. Und das hat man beim Poesiegespräch, was gestern Nachmittag in der Akademie der Künste stattfand, über Gewalt sehr gut gesehen. Das lief also unter dem Motto, es tut weh, das heißt, du bist dein Leben. Da war beispielsweise Jewgeni Breiger, ein Ukrainer, der seit den 90er Jahren in Deutschland lebt und über den Krieg und sein Leben als Exilant schreibt. Das tut er, ohne jemals konkret über das Kriegsgeschehen zu sprechen. Und trotzdem wirkt das sehr, weil Breiger das so macht, wie man es in guten Gedichten eigentlich machen sollte. Er verstört und tröstet zugleich. Dann gibt's noch auch gestern Abend in der Lesung über Gewalt die Lettin Madara Grundmane, die hat mich auch sehr beeindruckt. Sie schreibt über sexualisierte Gewalt und auch Missbrauch, was sie als Kind selbst erlebt hat, also auch schon eine sehr traurige Geschichte. Sie schreibt da fast erschütternd offen drüber. Und sie sagt dann aber eben auch, sie ist nicht politisch, sondern sie will anderen eine Stütze sein und dabei helfen, über diese Themen zu sprechen. Also das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, wenn wir jetzt über die Politik sprechen, die war schon sehr präsent. Was ich vermisst habe bisher, war so ein bisschen die Vielfalt der Form. Mhm. Also da gab es kaum mal Experimente oder Sprachspiele. Es war alles sehr strukturiert. Es ging alles sehr stark in Richtung lyrische Prosa. Und das war in der Vergangenheit, wenn man den Vergleich zieht, anders. Da wurde auch mal gesungen, gebrüllt und getrellert.
Vielen Dank für diese Einblicke ins gerade gestartete Poesiefestival Berlin. Am Freitag ist das losgegangen. Cornelius Wüllenkämper war für uns dabei. Vielen Dank.